Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Thies Wiedinger, Landestrainer von Badminton NRW, zum Thema Badminton. Hallo Thies.
Hallo, grüß dich.
Nun hat ja jeder mal was von Badminton mitbekommen. Einen Schläger in der Hand, Hand gehabt, einen Badminton-Ball gespielt oder wie auch immer. Aber erklär uns doch nochmal genau, was ist der Unterschied zwischen Badminton und dem, was so ziemlich jeder andere macht.
Ja, also was wohl so ziemlich jeder andere macht, im Garten oder im Park oder am Strand, das ist Federball und da geht es halt eher darum, den Ball im Spiel zu halten und miteinander zu spielen, natürlich sich zu bewegen, Spaß zu haben, aber da ist eher das Ziel, den Ball im Spiel zu halten. Und beim Badminton ist halt die Wettkampfvariante und da geht es halt darum, den Ball eher nicht im Spiel zu halten, sondern versuchen, einen Punkt zu erzielen. Entweder indem man den Ball auf den Boden schlägt oder dass der Gegner einen Fehler macht. Das ist der große Unterschied.
Also da geht es um Punkte machen, beim anderen geht es um hin und her spielen sozusagen.
Genau, genau.
Gibt es denn da einen Equipment-Unterschied? Also ist der Ball da ganz anders oder gleich und schlägermäßig? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also ich weiß, wenn ich Tennis spiele, mit dir vielleicht, dann haben wir beide irgendwie so einen 5 Kilo schweren Schläger und einen halb aufgepumpten Ball sozusagen. Wenn das Leute tun, die es ernst meinen, wiegt der Schläger ein halbes Kilo und der Ball ist bretthart. Ist das beim Badminton auch so?
Ja, da gibt es auch Unterschiede. Also wahrscheinlich, wenn man die Federball-Variante im Park oder im Garten spielt, da benutzt man wahrscheinlich einen günstigen Plastikball, der natürlich auch sehr lange hält, und einen ganz normalen Standardschläger, den man sich im Sportgeschäft oder vielleicht sogar im Discounter irgendwann mal in den Sommermonaten zulegt. Und genau wie beim Tennis auch ist es so, bei der Wettkampfvariante beim Badminton wird mit Federbällen gespielt. Also das ist wirklich ein Naturprodukt aus echten Gänsefedern. Und das ist natürlich die Haltbarkeit jetzt nicht so lange und natürlich dann auch sehr kostenintensiv, weil halt viele Federbälle verbraucht werden während eines Matches oder während des Trainings. Und der Schläger ist auch viel leichter und hält auch mehr, also kann eine härtere Bespannung aushalten. Und da gibt es auch Unterschiede. Also ob das eher ein kopflastiger Schläger ist für Angriffsspieler oder eher ein ausgewogener Schläger. Je nach Spielveranlagung kann man da wirklich dann nochmal unterscheiden und sich das zulegen, was auf einen wirklich passt.
Mhm. Ja, ich kenne das noch aus Uni-Zeiten. Ich hatte, glaube ich, das Budget eines normalen Badminton-Vereins, was Schläger und Bälle angeht. Denn als jemand, der vorher nur Tennis und Squash gemacht hatte, war das nicht so gesund für das Equipment. Die Schläger sind viel leichter und viel anfälliger als ein Tennisschläger. Ja, und der Ball muss ich dir ja wohl nicht erzählen, wenn der aus Federn ist, dass der nicht so lang hält, wenn du da voll drauf klopfst.
Genau.
Wie ist das denn mit der allgemeinen Verbreitung? Also die meisten, die Badminton kennen, kennen es halt ja aus dem Garten. Oder weil, während man selber Tennis oder Squash spielt, dass die Freundin vielleicht mal Badminton mit Freundinnen spielt, weil man dann nicht so viel laufen muss. Wie ist das denn allgemein bei der Verbreitung? Vor allen Dingen, wo du gesagt hast, wettkampfmäßig muss man da schon mehr laufen, weil Ziel ist, dass der Gegner den Ball nicht trifft.
Genau, das ist das Ziel. Verbreitung. Also wir sind wirklich ja natürlich dankbar, dass wir immer bei Kindern und neuen erwachsenen Freizeitspielern sagen können, ihr habt ja bestimmt schon mal gespielt, ihr habt schon mal Vorerfahrungen aus dem Garten, aus dem Park. Das ist natürlich immer ein guter Einstieg. Aber verbreitet muss man wirklich sagen, wir haben wettkampfmäßig etwa 180.000 Mitglieder in Deutschland. Da sind natürlich einige nicht mit drin, so die ganzen Center-Spieler und so weiter sind da natürlich nicht mit drin. Da kommen natürlich nochmal ganz, ganz viele Freizeitspieler, die mal im Sommer und so weiter dann mal zocken. Aber wir haben nur 180.000 lizenzierte Wettkampfspieler in Deutschland.
Das ist damit, also auch eher eine 14 Millionen weltweit echt wenig.
Ja, genau. Also wir müssen schon sagen, dass wir eine Randsportart sind. Das müssen wir, ja, ist leider so.
Obwohl es jeder kennt.
Und ja, das ist das Ärgerliche. Das ist das Ärgerliche, genau.
Wie versuchst du denn als Landestrainer oder ihr allgemein denn die Leute von Muddis Garten in eine Badmintonhalle zu bringen und ihnen sagen, ey, du hast das schon mal gespielt, probier's doch mal richtig und dann halt mehr Leute dazu zu bewegen, Badminton zu spielen und weg von dieser Randsportart zu kommen?
Ja, also ich bin jetzt hier zwar für die jugendlichen Leistungsspieler zuständig, und aber wir beraten natürlich Vereine in unserem Landesverband. Wir beraten Vereine, wie sie es hinbekommen können, attraktive Angebote zu machen. Es gibt Konzepte für die Schule, es gibt Konzepte für Kindergärten, wie sie da rangehen sollen, können mit Tag der offenen Tür und Schnuppertrainings und ja, was man da alles noch an kreativen Ideen hat. Also da beraten wir als Verband, aber es sind dann doch die Vereine, die dann da sozusagen vor Ort die Klientel am besten kennen und wo ist am meisten los und ja, wo sind die Stellen im Park oder wo ist die Schule mit der meisten Zielgruppe, mit der größten Zielgruppe. Das ist dann sozusagen, läuft dann über die Vereine.
Was meinst du denn, wo die Ursache ist, dass ein Sport, der im Prinzip so weit verbreitet ist, weil wie wir festgestellt haben, jeder hat schon mal Badminton oder mindestens Federball gespielt, dann aber nicht auf das immer Leistungs- oder Wettkampflevel sich dann überträgt, weil das ist ja in anderen Sportarten weltweit, die dieses Freizeitding haben, jeder hat es mal gemacht, wie zum Beispiel Baseball in Nordamerika oder Eishockey in Kanada oder Fußball oder diverse andere, die das, jeder hat es schon mal gemacht und dann bleiben auch eine Menge Leute hängen. Wieso funktioniert das beim Badminton, zumindest in Deutschland nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Da sind schon viel Gehirnschmalz auf alle Fälle drauf verwendet worden. Warum dann bei dieser wirklich, also ich sage ja, unfassbar spektakulären, spannenden Sportart, also die man wirklich auch bis ins hohe Alter, es gibt ja deutsche Meisterschaften, die gehen bis U75 und dann ist nach oben auch keine Grenze gesetzt. Also man kann es wirklich bis ins hohe Alter spielen und Frauen und Männer und auch zusammen in Mixed-Doppel. Ich finde, es ist eine wahnsinnige Sportart. Die Teams sind auch
gemischt, oder?
Genau, die sind gemischt als eine der wirklich wenigen Sportarten. Ich weiß sonst nur noch von Tischtennis, da gibt es glaube ich auch Mixed, eine Frau, ein Herr und natürlich so Mixed-Biathlon-Staffeln, ja, da gibt es das auch noch. Aber ansonsten wirklich eine der wenigen Sportarten, wo Frauen und Männer ja ganz normal zusammen spielen in einer Mannschaft und auch zusammen auf dem Feld stehen. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Also natürlich ein ganz großer Punkt ist, es ist, obwohl es jeder kennt und mal gespielt hat, ist die Verbreitung, also vor allem die mediale Verbreitung, nicht so gegeben. Ich glaube, wenn es häufiger im Fernsehen kommt, wie in anderen Ländern, also Dänemark zum Beispiel und natürlich auch in den asiatischen Ländern, dann hat man natürlich ganz andere Berührungspunkte und sieht natürlich auch noch viel mehr diese spektakuläre dieser Sportart, diese ganzen Sprünge und Hechtsprünge und ja, diese ganzen wahnsinnigen Schläge sieht man dann einfach und dann könnte man auch noch mehr Lust auf mehr bekommen. So ist es leider, ja. Man trifft sich zu zweit, zu viert, man pickert neben dem Grillplatz ein bisschen hin und her, aber dann war es das auch. Ne? Also dieses, ja, ich gehe jetzt in den Verein und möchte das jetzt ein bisschen mehr machen. Das ist selten. Also da müssen wir wirklich an den Schulen und bei den begeisterungsfähigen Kindern auf alle Fälle ansetzen. Ist meine Meinung.
Das ist ja auch tatsächlich so, also gefühlt für mich, wenn ich ich gehe in so ein Center und da kannst du auch Badminton spielen. Ich gehe da über die Plätze, dann stehen da zwei Leute und spielen sich zwei Stunden lang den Ball ohne Pause hin und her. Und es ist langweilig zuzugucken und ist dann natürlich im Zweifelsfall dieses ja, das muss ich mir jetzt nicht professionell geben. Und dann gibt's immer so, ich sag mal so zwei, drei Bekloppte, die spielen das dann vernünftig und dann ist das spektakulär ohne Ende. Das habe ich auch gesehen oder auch selber an der Uni erlebt. Kommt ihr da, könnt ihr da oder habt ihr da ein Konzept, wie man das vielleicht den Leuten klar macht, dass das, was ihr beim Grillen spielt und ihr vielleicht mal Sonntagmorgen zum Nüchternwerden oder so spielt, das ist nicht Badminton?
Ja, also wir kennen natürlich alle Videolinks und haben natürlich viele Matches gesehen und waren auch schon mal live vor Ort, egal ob jetzt beim Bundesligaspiel oder bei internationalen Turnieren. Es ist wirklich dieses, wie kommen wir an die Leute ran? Darum geht's, ne? Dass wir unser Wissen von der Sportart, wie facettenreich sie ist, wie spektakulär sie ist, das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass wir da einen richtigen, guten Kanal finden, also wahrscheinlich ja am besten live ansprechen und denen das zeigen. Aber wir müssen irgendwie an die Leute rankommen. Ne? Und da bietet sich natürlich die Schule an, denn aufgrund von der Schulpflicht muss erstmal jeder zukünftige Batman-Spieler natürlich irgendwann mal in der Schule sein. Und ja, darum geht's.
Ja, da musst du dann wieder einen Schläger holen, den dann wieder in der Schule vergisst und so weiter. Die ganzen üblichen Probleme, aber grundsätzlich ist das mit Sicherheit der richtige Ansatz, Leute dazu zu bringen, eine Sportart zu betreiben, dass du früh anfängst und den Geschmack darauf bringst, dass es eine Sportart ist und nicht neben dem Grill hin und her daddeln.
Genau, und was ich halt wichtig finde, ist, dass wir halt nicht so, wir sind passiv da, egal ob als Verband oder als Verein, wir sind passiv da und warten drauf, dass jemand zu uns kommt und uns anruft oder uns eine Mail schreibt oder bei uns mal im Training vorbeischaut, sondern wir müssen, glaube ich, viel mehr halt aktiv auf die Leute zugehen, denn das Konkurrenzangebot, egal ob jetzt das Sportliche oder natürlich auch, um mal hier Schleichwerbung zu machen, Netflix und Amazon, ich guck mal ein bisschen bei Amazon Prime oder wie auch immer, da gibt's ja viele Möglichkeiten, wie man den Tag so rumkriegen kann. Ich glaube, da müssen wir einfach aktiver sein.
Ich denke auch, wie du sagtest oder wie wir ja schon festgestellt haben, viele haben diesen Eindruck, neben dem Grill ein bisschen hin und her dann. Wenn, sag ich mal, du und ich schon mal Badminton spielen, dann ist das schon spektakulärer. Für dich war wahrscheinlich langweilig, ich bin danach 3 Tage krank. Wenn du und einer deiner Co-Trainer oder Mitlandestrainer spielt, ist das wahrscheinlich spektakulär ohne Ende. Und dennoch haben wir immer das Problem, das werden wir auch dieses Jahr bei den Olympischen Spielen wieder hören, es gibt gefühlt keine Deutschen, die international mithalten wollen können. Es ist in Deutschland auch genauso wie überall anders seit 1992 olympisch. Aber jedes Mal hast du das Gefühl, es ist eine brandneue Sportart bei Olympischen Spielen. Wie kommt sowas zustande?
Ja, also da sind wir natürlich auch so das Zugpferd, ne? So ein einziger Boris Becker und ein Michael Schumacher, der dann für einen Boom jetzt nicht im Kartsport, also da wahrscheinlich auch, sondern dann natürlich auch vor den Fernsehern gesorgt hat. So diese Person fehlt halt leider noch, dieses Zugpferd. Worauf dann auch natürlich TV-Anstalten und natürlich dann Medien, Presse und so weiter drauf anspringen und das dann natürlich viel mehr in die Breite bringen. Das haben wir leider nicht, noch nicht. Ich sage natürlich noch nicht, ich bin optimistisch. Ich hoffe natürlich immer wieder, es kommt ja immer die nächste Weltmeisterschaft und die nächsten Olympischen Spiele, dass da dann der Knoten platzt, aber bis jetzt ist es leider so, dass er noch nicht ganz geplatzt ist. Auch wenn wir schon Leute in den Top 10 hatten und natürlich auch einige gute Ergebnisse, sogar Weltmeisterschaftsmedaillen geholt haben. Aber stimmt, die olympische Medaille im Erwachsenenbereich, die fehlt leider noch.
Ja, olympischer Eindruck ist nicht nur beim Badminton, auch bei diversen anderen Sportarten an dem Rand, wo Badminton, glaube ich, existiert. Immer wenn du gerade ein Badminton-Spiel siehst, ist es auch schon vorbei im Fernsehen, weil derjenige, der gespielt hat, ist raus bei Olympischen Spielen. Die siehst du nie lang, leider Gottes. Wieso das so ist, was Badminton für Corona-Problemchen hatte und wie wir Badminton irgendwie in die Zukunft kriegen. Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder mit Thies Wiedinger, Landestrainer von Badminton NRW. Wir haben gerade eben mal so über, was ist Badminton, was unterscheidet Badminton von Federball, wo ist der Unterschied zwischen dem Rumgedaddel-Badminton, was viele von uns kennen, und wirklich Wettkampf-Badminton. Und warum im Zweifelsfall ihr bei den Olympischen Spielen Badminton ein Spiel sehen werdet im Achtelfinale, und dann war es das, weil er raus ist. Das ist ja so ein deutsches Phänomen, haben wir festgestellt, dass ihr, obwohl das weltweit eine der populärsten Sportarten sind, ist in Deutschland ja absolutes Randsportartgebiet seid. Gibt es da Möglichkeiten oder sucht ihr da auch mal Möglichkeiten zur Kooperation mit anderen Nationen?
Es gibt natürlich so klassische Kooperationen wie das deutsch-französische Jugendwerk. Da gibt es dann sozusagen gemeinsame Camps. Es gibt ein Vier-Nationen-Camp, es gibt ein Girls-Camp. So, das passiert so im Jugendbereich. Und natürlich dann gibt's ja auch auf Verbandsebene oder auf Vereinsebene halt so Partnerschaften, ne? Ob das jetzt über Städtepartnerschaften entstanden ist oder weil man sich auf Turnier kennengelernt hat und da entstehen dann zwischen zwei Vereinen halt so Partnerschaften, die sich gegenseitig besuchen und dann halt zusammen einen Trainingslehrgang und natürlich auch mit ein bisschen Spaß in den Ferien und so weiter verbringen. Und bei den Erwachsenen ist es so im Leistungsbereich, da gibt es auch Partnerschaften, und zwar europäische Partnerschaften, denn unser großer gemeinsamer Konkurrent ist ja sozusagen Asien, die sind ja sehr dominant in der Sportart.
Und da so ziemlich alles, das ist richtig.
Ja, so ziemlich. Also ab und zu gibt es immer noch mal einen Europäer oder eine Europäerin, im Moment ja eine Spanierin, Olympiasiegerin, amtierende Olympiasiegerin und Weltmeisterin, die hat das so ein bisschen durchbrochen, die bietet da Paroli. Aber ansonsten ist Asien schon sehr dominant. Und da gibt's halt sozusagen europäische Vorbereitungstrainingslager, um dann sozusagen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften dann sozusagen zu versuchen, dass man sozusagen gemeinsam es den Asiaten zeigt.
Okay. Denkst du, dass dieses Abhängigsein von einer Halle, und die soll ja so möglichst nicht Bungalowgröße haben, sondern schon so 5 Meter hoch Minimum sein, auch ein Aspekt ist, warum Badminton es in Deutschland so schwierig haben könnte?
Ist sicherlich ein Punkt. Also wie so oft gibt es da natürlich auch bei den wenigen Sporthallen in Deutschland natürlich auch einen Kampf um diese Sport, Zeiten. Dann am Nachmittag und am Abend, also morgens bis in den Nachmittag hinein, ist ja die Schule sozusagen, hat ja das Vorrecht für die meisten Sporthallen. Und danach gibt's natürlich einen Kampf zwischen Handball, Volleyball, Badminton, und im Winter will auch noch Fußball in die Halle. Und da gibt's natürlich immer einen Kampf um die Hallenzeiten. Und das ist natürlich dann als Konsequenz so, dass die Vereine da auch weniger anbieten könnten, als sie wahrscheinlich wollten, weil sie sich natürlich irgendwie mit Kompromissen dann auch mit den anderen Sparten oder mit anderen Vereinen dann auch irgendwie einigen müssen. Das ist sicherlich ein Puzzlestück, das glaube ich auch.
Also ist das im Prinzip, ist das ein klassisch deutsches Sportproblem. Wir haben halt zu wenig Hallen, zu wenig Plätze, zu wenig Möglichkeiten, einen Sport vernünftig auszuüben.
Genau. Also wir hoffen jetzt natürlich, dass es neben dem klassischen Federball im Garten und im Park und am Strand, es gibt ja jetzt sozusagen den Air-Badminton-Ball, extra entwickelt worden, also sozusagen ein bisschen, der ein bisschen schwerer ist, damit er leichtem Wind standhält, und dass wir sozusagen das jetzt noch mehr in die Breite tragen, sozusagen, also raus aus den Hallen, sondern dass man es halt überall spielen kann und dass einem nicht die Lust vergeht oder man gar nicht erst anfängt, weil halt ein bisschen Wind ist und dass dann sozusagen der Plastikball dann nicht mehr gut fliegt. Deswegen haben sie den jetzt ein bisschen schwerer gemacht und wollen das jetzt auch richtig groß aufziehen. Wir hoffen natürlich, dass es genauso läuft wie bei Beachvolleyball, die jetzt ja sogar eine eigene olympische Disziplin sind. Das wäre natürlich ein Traum, aber so, dass halt, dass man es überall spielen kann, ne? Ob auf dem Sand oder auf Asphalt oder auf Gras. Jeder Untergrund kann dann da jetzt genutzt werden und ja, dadurch, dass der Ball etwas schwerer ist, kann man auch häufiger spielen.
Ja, das war oder ist immer so ein Hindernis. Da hat man sich aufgerafft, um die Schläge ausgepackt, den Ball ausgepackt, um jetzt ein bisschen Federball-Badminton zu spielen. Dann versucht man, den Ball zweimal hin und her zu spielen und keiner hat ihn getroffen, weil der Wind ihn weggenommen hat.
Ja.
Da ist das zumindest ein besserer Schritt, um das zu vermeiden, denke ich.
Genau, und es dient halt auch dem, also was du gerade gesagt hast, mit raus aus den Hallen, weg von den wenigen Hallenzeiten. Und man kann es halt viel populärer machen, wenn halt viel häufiger man es draußen sieht, sozusagen dauernd vor der Nase hat, ob man da mit dem Auto vorbeifährt oder mit dem Fahrrad oder dran vorbeigeht. Und man kann es auch auf dem Schulhof dann spielen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es sich dadurch noch mehr dass es noch mehr in die Breite geht, dass es noch mehr einfach sehen und dadurch Lust haben, ja, dann in die Vereine zu gehen oder ja, einfach dann selbst zum Schläger greifen.
Ja, vielleicht trifft man sich dann demnächst in der Schule nicht mehr an der Tischtennisplatte, sondern am Badmintonnetz.
Das wäre ein Traum, das wäre super.
Solange die Dinger nicht so aus Beton sind oder hässlich wie die Tischtennisplatten, ist das okay. Nun hattet ihr ja auch im vergangenen Jahr das Problem, als Hallensport wart ihr jetzt nicht die erste Wahl, was Sportmaßnahmen zum Weiterführen des Sports während der Corona-Pandemie ja hatte. Wie sieht denn da eure unmittelbare und langfristige Zukunft aus? Weil es wird tendenziell in Turnhallen immer gerade noch nicht gespielt.
Ja, wir sind da so dazwischen, würde ich sagen. Ja, wir sind keine Draußensportart, das stimmt. Wir sind eine Hallensportart, aber das Gute ist bei uns, wir sind ja keine Kontaktsportart, also keine direkte Kontaktsportart, so wie Judo oder Ringen, sondern wir haben da ja ein Netz dazwischen und deswegen haben wir doch, sind die Abstände bei uns gewahrt und man konnte bei dann während der Corona-Pandemie dann doch wieder relativ früh das Konzept einbringen und das dann auch genehmigt wurde, dass wir den Abstand wahren und dann konnte man zumindest 1-1, also Doppel war nicht möglich, 2-2, aber 1-1 konnte man dann doch wieder spielen, weil wir halt durch das Netz erstmal voneinander getrennt sind.
Okay. Ohne Maske und so? Ich meine, wenn ich Badminton spiele, kriegst du mit, dass ich atme und zwar nicht, weil du siehst.
Ja, also es gab die, es gab, das stimmt, also es gab, wir haben ja das Netz dazwischen und es gab in der Anfangszeit sozusagen die Vorgabe, dass auch das Vorderfeld nicht genutzt werden darf, dass da nicht hingespielt, also dass sozusagen aus ist, und dass das ganz netznahe Spiel nicht erlaubt ist. Und, aber das geht ja bei uns, dass wir einfach dann auch sagen können, dieser Feldbereich ist jetzt dann halt tabu. Aber dafür dürfen wir wieder spielen. Also den Kompromiss ist man natürlich gerne eingegangen. Und ja, ja, das Konzept wurde abgesegnet, dass es okay ist dann mit dem, dass der Abstand dann ausreicht und dann konnte auch ohne Maske gespielt werden.
Ja, ja, das ist besser als gar nichts, würde ich sagen. Es gab ja viele, und es gibt immer noch viele Sportarten, die ja gar nicht stattfinden. Und da fragen wir uns auch noch, wie lang das noch dauern wird. Nun bist du ja Landestrainer bei Badminton NRW. Was bedeutet das denn, Landestrainer zu sein? Ich meine, wir kennen Auswahltrainer und so weiter. Landestrainer ist ein etwas ungewöhnlicher Begriff.
Ja, also ich bin zuständig für die besten jugendlichen Badmintonspieler des Landes NRW. Dass wir konzentrieren uns auf die Altersklassen U13 bis U19. Also ich bin ein Jugendtrainer und versuche mit Technik, Taktiktraining und Athletiktraining die Jugendlichen dann durch ihre Jugend durchzubegleiten und hoffe natürlich, dass sie auch schon im Jugendbereich einige Erfolge haben, aber dann hauptsächlich sie vorzubereiten auf den Wechsel an einen Erwachsenenstützpunkt und auf eine Erwachsenen-Profikarriere. Das ist so die Zielstellung, die ich habe.
Okay, wie bist du denn damals dazu gekommen, Badminton zu spielen? Ich meine, dann vor allen Dingen, wie bist du dann dazu gekommen, in den doch etwas fortgeschrittenen Bereich zu gehen?
Ja, das war ganz klassisch bei mir. Also Zufall, dass meine Eltern damals das Grundstück neben uns dazu gekauft haben, weil sich gerade die Gelegenheit dazu ergab. Und da war halt eine große Wiese. Und dann haben mein Bruder und ich uns da halt im Sommer heiße Gefechte geliefert, wie man das halt so kennt, so ein Baustellenband hingebaut, aufgebaut als Netzersatz und danach halt ganz klassisch zwei Schläger irgendwie aus dem Discounter besorgt und hatten dann wirklich den ganzen Sommer über heiße Gefechte. Und dann ging es in den Verein, weil wir Lust auf mehr hatten und ja, dann kam Training dazu und dann hat man auch mal Lust gehabt, wenn der Trainer ausgefallen ist, dass man wurde gefragt, ob man die Einheit übernehmen möchte und man hatte Spaß daran, sein Wissen weiterzugeben und seine Erfahrung und dann wurde da mehr draus, dann kam der erste Trainerschein und da hatte man eine feste Gruppe und dann kam immer mehr dazu und dann wurde es von Vereinstraining, dann wurde man mal gefragt, ob man mal einen Stützpunkt machen möchte und dann ist man mal ein bisschen weiter rumgefahren und ja, so kam dann eins zum anderen, es wurde immer ein bisschen mehr, ein bisschen höher, ein bisschen leistungsorientierter und ja, jetzt bin ich hier Landestrainer. Genau.
Ja. Bevor wir dann gleich zum Ende kommen, wie siehst du denn, sofern sie stattfinden, die deutschen Olympiachancen dieses Jahr? Weil es ist ja beim Badminton immer ein bisschen schwieriger als beim Tischtennis und beim Tennis ist ja halb Asien, wie wir festgestellt haben, immer im Weg. Wie siehst du das dieses Jahr?
Ich sehe es dieses Jahr, also natürlich schwierig, man weiß ja noch gar nichts mit Auslosung und so weiter, aber ich sehe, wir haben eine kleine Chance, denke ich, das Herrendoppel macht es gerade sehr gut und das Mixed kann auch für eine Überraschung sorgen, da sehe ich eventuell eine Chance auf eine Medaille. Je nachdem, wie die Auslosung ist und ja.
Auf jeden Fall, dass wir mal mehr als ein halbes Spiel im Fernsehen sehen könnten.
Ich würde mich freuen.
Nicht nur du wirst dich freuen. Hast du denn unseren Zuhörern noch irgendwas zu sagen zum Thema Badminton?
Ja, also nutzt eure Vorerfahrungen natürlich, greift mal wieder zum Schläger. Egal, ob jetzt Garten oder Park oder Center oder vielleicht sogar im Verein und ermutigt natürlich auch eure Kinder, diese Sportart mal auszuprobieren und ihr selbst natürlich sie wieder mal auszuprobieren.
Ja, wieder mal ist, glaube ich, genau das richtige Wort, denn ich kenne wirklich keinen, der noch nicht mindestens 10-mal Badminton in seinem Leben gespielt hat.
Und natürlich, die Möglichkeiten des Internets sind ja groß. Schaut mal auf YouTube, natürlich gebt mal ein, die spektakulärsten Ballwechsel oder, ja, um euch ein bisschen inspirieren zu lassen, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen.
Da werde ich auch das ein oder andere Video in den Shownotes zu verlinken, genauso wie ja zu allen Möglichkeiten, die ihr zum Ausübung des Badmintons in Deutschland finden könnt. Es war sehr interessant und sehr informativ, dies mit dir über Badminton, den Sport, den jeder kennt und dann doch niemand ausübt, gefühlt. zu sprechen und dass es doch mehr ist als irgendwo am Strand ein bisschen gegen den Wind zu schlagen, sage ich mal. Wie gesagt, es war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.